SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Nehmen Sie lieber mal ein Antibiotikum weniger. Es könnte eines Tages nicht mehr wirken. Der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit sagt:
Das Wichtigste ist, dass wir Antibiotikaresistenzstrategien haben, damit nicht der Fortschritt der Medizin zerstört wird durch resistente Bakterien.
Ein Leben zwischen den Fronten. Der Augenzeugenbericht aus Idlib in Syrien. Und Sozialdetektive, ja oder nein? Antworten gibt es in der Abstimmungskontroverse um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Husten will nicht heilen, die Blase ist entzündet. Antibiotika vermitteln oft da Sicherheit. Aber nicht in jedem Fall sind Antibiotika notwendig. Falsch oder zu häufig eingenommen, verlieren die Antibiotika ihre Wirkung, weil die Bakterien resistent werden. Dann kann es gefährlich werden. Wenn kein Antibiotikum mehr greift, kann eine an sich harmlose Krankheit auch tödlich enden. Die Bundesbehörden warnen deshalb seit über 3 Jahren. Mit ersten Erfolgen, wie sich jetzt zeigt. Philipp Burkhardt.
Wer in den kommenden Wochen Fernsehen schaut, an Plakatwänden vorbeiläuft oder im Internet surft, wird diesem Slogan immer wieder mal begegnen.
Nutze sie richtig. Es ist wichtig.
Gemeint sind die Antibiotika. Medikamente, die ein Segen sind, weil sie Krankheiten heilen können, die früher oft tödlich verlaufen sind. Aber auch ein Fluch, weil sie zu Bakterienresistenzen führen, die tödliche Folgen haben können. In der Schweiz sterben pro Jahr fast 300 Menschen an den Folgen dieser Resistenzen, wie neue Berechnungen des Bundesamtes für Gesundheit zeigen. Im ersten Jahr der 2015 lancierten nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen haben die Behörden deshalb gezielt Fachleute angesprochen, im zweiten Jahr dann Patienten und Landwirte, um den Konsum von Antibiotika zu reduzieren. Offenbar mit Erfolg. Im Bereich der Veterinärmedizin hat sich der Verbrauch innerhalb von 10 Jahren halbiert, freut sich der Direktor des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Hans Wies.
Bei Tierhaltern, aber vor allem auch bei Tierärzten ist ein Bewusstsein entstanden, wir müssen zu dieser Wunderwaffe Antibiotika Sorge tragen.
Trotzdem haben die Resistenzen im gleichen Zeitraum teilweise sogar zugenommen. Das könne man sich noch nicht schlüssig erklären, sagt Wies. Umso wichtiger sei es, dass man weitere Massnahmen umsetze. Ab nächstem Jahr müssen Verschreibungen in der Tiermedizin in einem Informationssystem erfasst werden. Die erfolgreichste Strategie aber sei die Prävention, meint der Amtsdirektor.
Wir müssen Bedingungen schaffen, dass Tiere unter möglichst guten gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen können.
Etwas weniger erfolgreich ist die Strategie bisher in der Humanmedizin. In den letzten 3 Jahren sind die Verschreibungen im ambulanten Bereich um 5% zurückgegangen, im stationären Bereich um 10%. Das genüge noch nicht, sagt der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, Pascal Struppler.
Wir haben festgestellt in Straßenumfragen, dass die Leute eigentlich relativ wenig wissen. Wichtig ist es, dass sie dem Arzt die richtigen Fragen stellen können.
Die heute lancierte nationale Kampagne setzt genau hier an. Im Internet mit Broschüren und Veranstaltungen soll die Bevölkerung weiter aufgeklärt werden. Und das Bundesamt für Gesundheit will ab Mitte des nächsten Jahres in 2 Kantonen ein Pilotprojekt starten, wie heute bekannt geworden ist. Es will Ärzten ermöglichen, Antibiotika statt in großen Packungen auch einzeln abgeben zu können.
Philipp Burkhardt. Bakterien, gegen die fast kein Antibiotikum mehr wirkt. Sie können im schlimmsten Fall mit dem Tod enden. Diese multiresistenten Keime sind die Schrecken der Spitäler, denn dort sind viele Patientinnen und Patienten mit einem geschwächten Immunsystem und da können die Keime großen Schaden anrichten. Zudem, wenn einmal ein solcher Keim im Spital ist, dann ist es schwierig, ihn loszuwerden, wie zurzeit im Berner Inselspital. Ich sprach mit dem Chefinfektiologen des Berner Inselspitals, Hans-Jakob Furrer, und fragte ihn, wie groß ist das Problem der multiresistenten Keime für Schweizer Spitäler generell?
Zum Glück, kann ich sagen, ist es im Moment noch nicht riesig. Die Schwierigkeit ist effektiv, dass wir weltweit ein extrem schnell steigendes Problem haben und wir sind keine Insel. Wir haben viel Leute, die in die Schweiz reisen. Wir haben auch viele Patienten, die aus Spitälern aus dem Ausland zum Beispiel kommen. Bei denen ist die Gefahr, dass sie Träger von multiresistenten Keimen sind, massiv höher als bei uns zum Beispiel.
Gibt es denn in der Schweiz Spitäler ohne multiresistente Keime?
Ich gehe davon aus, es gibt keine Spitäler ohne multiresistente Keime. Wenn wir zum Beispiel eben diese relativ häufige Resistenz gegen häufige Antibiotika, die wir ESBL nennen, anschauen, das gibt es in allen Spitälern und auch in den meisten Arztpraxen.
Sie haben es gesagt, im Ausland werden Antibiotika zum Teil wirklich unkontrolliert genommen und zum Teil auch anders verschrieben oder sind ohne Rezeptpflicht zu haben. Ich habe von einem Fachmann persönlich gehört, dass man in gewissen Spitälern große Bedenken hat, zum Beispiel Patienten aus Indien aufzunehmen, weil dort Antibiotikaresistenzen sehr weit verbreitet sind. Wie gehen denn Sie zum Beispiel in den Spitälern um, wenn indische Touristen kommen in den Notfall? Werden die getestet speziell?
Also wir haben ein Konzept, dass wir mit dem Notfall zusammen schauen, was für Patienten kommen. Und es gibt ein Raster, wenn jetzt jemand aus einem Hochrisikogebiet, insbesondere aus der auch aus einem Gesundheits- oder Krankheitssetting kommt, dann werden die a priori isoliert, werden getestet, gescreent, wie wir sagen, auf multiresistente Keime im Darm, auf der Haut. Und erst wenn diese Tests quasi dann negativ ausfallen, können die Isolationsmaßnahmen aufgehoben werden.
Und wenn Sie das nicht können, wenn sich herausstellt, jemand hat jetzt so einen Keim, was geschieht dann?
Dann bleiben diese speziellen Isolationsmaßnahmen erhalten. Es kommt je nach Keim an. Sehr häufig wird es ein Einzelzimmer sein, eine separate Toilette. Das wird aufrechterhalten während der ganzen Hospitalisation. Das ist ein Teil. Wir versuchen, dass sich diese Keime in unseren Spitälern nicht weiter verbreiten. Das andere ist aber auch, es ist wichtig zu wissen, wir müssen ja diese Menschen auch behandeln. Wenn jemand mit Bakterien kolonisiert ist, heißt das nicht, dass er mit diesen Bakterien krank ist. Aber wenn er krank wird, müssen wir wissen, welche Antibiotika noch funktionieren. Je mehr wir Breitbandantibiotika einsetzen müssen, desto größer ist die Gefahr, dass wir auch eine Zunahme der Resistenzsituation in unseren Spitälern haben, weil jedes Antibiotikum führt zu einem erhöhten Resistenzdruck für alle Bakterien.
Was ist eigentlich das Problem, wenn einmal so ein multiresistenter Keim eingeschleppt ist, wie im Moment beim Inselspital Bern, dieser VRE? Was ist das Problem, dass man den rausbekommt?
Der VRE ist ja nicht ein extrem schwierig zu behandelnder Keim. Wir haben dort mindestens zwei oder drei Antibiotika, die sehr gut wirken. Die Schwierigkeit beim VRE ist, dass man das gar nicht merkt, dass er da ist, im Allgemeinen, weil der eben nicht krank macht. Der besiedelt und macht nur ganz, ganz selten krank. Und das ist die Möglichkeit, dass sich so ein Keim dann quasi im Spital einnisten kann, ohne dass man es merkt, weil man ja keine Infektionen sieht mit diesem Keim. Und damit man ihn findet, muss man im Prinzip den suchen gehen. Und das haben wir gemacht und haben dann effektiv eine gewisse Anzahl von diesen VRS gefunden. Und dann kommt das in Gang, was wir vorher besprochen haben, dass man eben diese Leute dann isoliert, dass man die Standard-Hygienemaßnahmen noch strikter einhält und auch schaut, ob die Patienten, die in gleichen Zimmern lagen, allenfalls auch kolonisiert sein könnten.
Sagt der Chefinfektiologe des Berner Inselspitals Hans-Jakob Furrer. Und obwohl er flächendeckende Tests von Multiresistenzen bei Spitalpatienten aus Kostengründen für nicht sinnvoll hält, hält er fest, dass das Berner Inselspital im Moment Patienten fast flächendeckend testet, und zwar wegen des erwähnten VRE-Keims. Und damit zu den weiteren Nachrichten des Mittags mit Rebecca Villiger.
Der Bundesrat soll den UNO-Migrationspakt im Dezember nicht unterzeichnen. Das empfiehlt nach der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats auch ihre Schwesterkommission des Ständerats. Der Entscheid der Ständeratskommission sei mit 8-2 Stimmen bei einer Enthaltung gefallen, teilen die Parlamentsdienste mit. Die Unsicherheit über die möglichen politischen Auswirkungen des Pakts sei zu groß, argumentiert eine Mehrheit der Kommission. Wie die Nationalratskommission fordert sie außerdem, dass das Parlament über die Zustimmung zum UNO-Migrationspakt entscheiden soll. Anders hatte sich zu Wochenbeginn die Außenpolitische Kommission des Nationalrates positioniert. Sie fordert den Bundesrat auf, dem Migrationspakt im Dezember zuzustimmen. von einem Fremden mit sexuellen Absichten angesprochen werden. Ein Drittel der Jugendlichen in der Schweiz hat dies im Internet bereits erlebt. Und diese unerwünschten sexuellen Kontaktversuche haben in den letzten 4 Jahren zugenommen, wie eine neue Studie der Zürcher Fachhochschule ZHW zeigt. Sie hat das Medienverhalten von 12- bis 19-Jährigen untersucht. Dabei zeigt sich auch, 99% der befragten Jugendlichen besitzen ein eigenes Handy. Die meisten sind in sozialen Netzwerken aktiv, aber weniger als die Hälfte lädt dort auch selber Bilder oder Videos hoch. Befragt wurden 1000 Jugendliche in den 3 großen Sprachregionen der Schweiz. Bei der Schweizer Bundesanwaltschaft ist der Chefermittler für Wirtschaftsdelikte suspendiert worden. Die Bundesanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tamedia-Zeitungen. Laut dem Bericht wurden gegen den Chefermittler Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Weltfußballverband, die FIFA, erhoben. Da die Anschuldigungen möglicherweise von strafrechtlicher Relevanz sind, wurde ein außerordentlicher Staatsanwalt eingesetzt. Viele Personen in der Schweiz wissen nicht, wie ihre eigene Kreditwürdigkeit beurteilt wird. Das zeigt eine Umfrage des Online-Vergleichsdienst Comparis. Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung glaubt, dass Mahnungen, Zahlungsbefehle oder Verlustscheine keinen Einfluss auf ihre Kreditwürdigkeit haben. Fast 30% denken, dass es auch keine Rolle spielt, wenn sie betrieben werden. Das habe dann negative Auswirkungen, wenn jemand einen Kredit beantrage, meldet Comparis. Rund 13% der Befragten hätten schon einen negativen Kreditentscheid erhalten, heißt es weiter. Die Zahlen stammen aus einer Befragung im Oktober 2018 bei rund 1000 Personen. Die Stürme Burglind im Januar und Weiher letzte Woche haben in Graubünden zu großen Schäden im Wald geführt. Wie das Bündner Amt für Wald mitteilt, seien die Schäden so groß wie seit 24 Jahren nicht mehr. Insgesamt betrage die Schadholzmenge rund 130.000 Kubikmeter. Nur der Orkan Vivian hatte im Februar 1990 zu noch größeren Schäden geführt. In Graubünden dienen rund 60% des Waldes zum Schutz vor Lawinen, Steinschlag und Murgängen. In Österreich wird ein ehemaliger Militärmann verdächtigt, Jahrzehnte für Russland spioniert zu haben. Der Offizier soll seit den 90er Jahren mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz vor den Medien. Er soll seine Aktivitäten bis in dieses Jahr fortgesetzt haben. Als erste Maßnahmen hat Kurz den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Wien einbestellt. Außerdem habe Außenministerin Karin Kneißl eine geplante Reise nach Russland abgesagt, erklärte Kurz weiter. Das Wetter. Über dem Mittelland liegen noch einige Nebelfelder, sonst wird es zunehmend sonnig. In den Alpen bläst Föhn. Morgen liegt über dem Flachland teilweise zäher Nebel mit einer Obergrenze zwischen 600 und 800 Metern. Am Abend setzt im Westen Regen ein, im Osten bläst weiter Föhn. Es gibt 12, im Osten mit Föhn bis 20 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt und zeitweise nass bei 13 Grad.
Leben zwischen den Fronten. Auf der einen Seite die islamistischen Rebellen, auf der anderen die syrischen Regierungstruppen. Die Lage in dieser Pufferzone ist höchst angespannt, in der Provinz Idlib, im Nordwesten Syriens, an der Grenze zur Türkei. Nachdem ein Ultimatum an die Rebellen abgelaufen ist, die Pufferzone zu verlassen, droht nun eine Offensive der syrischen Streitkräfte. Genau das wollten Russland und die Türkei mit der Schaffung dieser Pufferzone verhindern. Denn 3 Millionen Menschen, auch Kinder, leben in Idlib, zwischen den Fronten und in Angst. Unsere Nahost-Korrespondentin Susan Brunner berichtet.
Menschen in Idlib zu erreichen, ist nicht einfach. Es gibt ständig Strom- und Internetunterbrüche, Handyverbindungen kommen oft nicht zustande. Mit Ahmed Moammer klappt ein WhatsApp-Sprachanruf nach ein paar Versuchen und er beschreibt, wie abgeschnitten Idlib vom Rest Syriens ist. Auch physisch. Die syrische Regierung habe alle Straßenverbindungen unterbrochen. Außer via Türkei komme nichts oder niemand nach Idlib. Nicht einmal zu seiner Familie in Aleppo könne er fahren. Ahmed Moammer ist Ingenieur. Er hat in Idlib ein eigenes Geschäft und ist Direktor einer kleinen humanitären Organisation namens Shine. Vor 8 Jahren nahm er an seiner Universität an friedlichen Protesten teil und wurde verhaftet. Was er damals im Gefängnis gesehen habe, sei so schlimm, dass er jetzt findet, alles, aber nur nicht wieder ins Gefängnis.
And I'm ready to face whatever situation, but I'm not ready to go back there again.
Er lebt buchstäblich zwischen den Fronten. Auf der einen Seite die Extremisten, die er fürchtet, auf der anderen Seite die Truppen des Regimes, gegen das er demonstriert hat. Er ist gegen beide Seiten.
It's a chaos here and it's for ironic. We are fighting two sides. We are fighting extremists and we have to fight the regime at the same time.
Ahmed Mohammer wohnt in Marat, einer Ortschaft, die rund 2 Kilometer von der demilitarisierten Pufferzone entfernt liegt. Von hier aus bekommt er auch mit, was dort passiert. Seit dem Abkommen von Sotschi, wo sich Russland, die Türkei und Syrien im September auf die Einrichtung der Pufferzone geeinigt haben, werde dort jeden Tag geschossen, sagt er.
Shelling by artillery and ground missiles has never stopped.
In der Pufferzone gebe es auch nach wie vor bewaffnete islamistische Kämpfer. Diese, vor allem die Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham oder HDS, kontrollieren auch die Stadt Idlib und einige Vororte. Ländlichere Gebiete seien hauptsächlich unter Kontrolle der Freien Syrischen Armee oder aber es regierten eine Art zivile Gemeinderäte wie in seiner Stadt. Hier übe die Bevölkerung die Demokratie, die Leute wie er sich für das ganze Land gewünscht hätten. Syrien habe in den 1950er Jahren schließlich einmal ein Vorzeigeparlament gehabt. Und wenn Demokratie einmal möglich gewesen sei, dann müsste sie es doch wieder sein, meint Ahmed Mohammer.
We did it once and we can do it again.
Auf den Einwand, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad den Krieg gewonnen habe und nun wieder fest im Sattel sitze, sagt der Aktivist aus Idlib, nur die Hoffnung halte ihn am Leben.
Of course, there is always hope. This is why I'm still alive.
Das Leben in der Provinz Idlib ist für die Bevölkerung sehr hart. Überleben wäre für die meisten ohne internationale humanitäre Hilfe nicht möglich. Dazu kommt die ständige Angst, dass es doch noch zur befürchteten Großoffensive auf Idlib kommen könnte, trotz Abkommen über die Pufferzone. Ahmed Mohammer fürchtet etwas, aber noch mehr als Bomben.
Something that I'm afraid of is to turn this territory into, you know, a big jail like Gaza or something like that.
Weil Idlib jetzt fast komplett abgeschnitten ist von der Außenwelt, befürchtet er, dass die Region zu einem großen Gefängnis werde, so wie Gaza, also zu einem Ort, den die Menschen nicht mehr einfach verlassen können. Wieder in einem Gefängnis zu landen, das ist und bleibt Ahmed Mohammers größter Albtraum.
Der Bericht von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner im Rendezvous. Und das erwartet Sie noch in der Sendung. Die Erinnerung ans Grauen. Vor 80 Jahren brannten Synagogen und jüdische Läden in Deutschland. Wie geht es den Schweizern jüdischen Glaubens heute?
Ich verstehe, wenn bei uns Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft sich nicht mehr so sicher fühlen, aufgrund dessen, was vor allem im Ausland passiert.
Sagt Herbert Winter, der Präsident des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes, im Rendezvous. Und zu Besuch bei den besten Forschern der Schweiz.
Das ist so ein bisschen was wie ein Lego-Baukasten für Physiker. Also wir bauen uns im Prinzip unser Experiment, unsere Apparatur selber.
Der Quantenphysiker teilt seine Geheimnisse mit uns kurz vor 1. Heute vor 80 Jahren. In ganz Deutschland brennen Synagogen und jüdische Geschäfte. Hunderte Juden werden ermordet. Die Reichspogromnacht, in der Nazis organisiert mit brutaler Gewalt gegen die jüdischen Mitbürger vorgehen. Von dieser Nacht an werden Juden systematisch verfolgt, getötet, vergast. Millionenfach. Den Holocaust überlebt hat Bronisław Ehrlich. Der polnische Jude gehört zu den wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Heute ist er 95, lebt in der Schweiz und hält Vorträge in den Schulen. Er sagt:
Meine Erfahrungen und alles das, was ich gesehen oder erlebt habe, soll eine Mahnung sein für die Menschen heute. Man sagt immer, so etwas darf sich nicht wiederholen. Aber leider bin ich der Ansicht, dass solche Sachen können sich wiederholen, je nachdem, wie die Umstände zusammenspielen.
Wenn die Umstände zusammenspielen. Antisemitismus, Judenhass gibt es immer noch. In den USA schoss kürzlich ein Mann um sich in einer Synagoge. In Europa werden mancherorts Juden eingeschüchtert oder angegriffen. Und in der Schweiz? Wie sicher fühlen sich Juden hierzulande? Philipp Schremli ist dieser Frage nachgegangen.
Herbert Winter ist in Zürich geboren, er lebt und arbeitet in Zürich und wenn man den 62-Jährigen heute fragt, dann geht er davon aus, dass er auch seinen Lebensabend in Zürich verbringen wird. Zürich, das ist für den Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes Heimat. Eine Heimat, in der er sich auch heute im Jahr 2018 noch geborgen fühlt.
Ich persönlich fühle mich eigentlich sehr sicher.
So wie ihm gehe es vielen Jüdinnen und Juden in der Schweiz, sagt Herbert Winter. Gleichzeitig gäbe es aber auch Mitglieder, die sich zunehmend verängstigt fühlten. Und Winter kann diese Emotionen nachvollziehen.
Ich verstehe, wenn bei uns die jüdische Gemeinschaft oder Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft sich nicht mehr so sicher fühlen, aufgrund dessen, was vor allem im Ausland passiert.
Was im Ausland passiert. Damit meint Herbert Winter unter anderem den jüngsten Anschlag auf eine Synagoge im amerikanischen Pittsburgh, bei welchem ein Antisemit vor wenigen Tagen 11 Menschen erschossen hatte. Oder auch die regelmäßigen Übergriffe auf Juden in Frankreich. Solche Vorfälle hinterließen Spuren, sagt Herbert Winter.
Solche Attacken, das verunsichert die Leute. Sie überlegen sich zweimal, dreimal, ob sie am nächsten Tag in die Synagoge gehen sollen, ob sie ihre Kinder in die jüdische Schule schicken sollen. Das verunsichert sehr.
Generell sei die Gefahr von terroristischen Anschlägen in Europa in den letzten Jahren angestiegen, sagt Bachidur, der Sicherheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt.
Und in dieser etwas erhöhten Gefahrenlage sind die Juden, sind die jüdischen Gemeinden, die ohnehin immer einem gewissen größeren Risiko ausgesetzt sind, entsprechend mehr bedroht.
Mit der erhöhten Bedrohungslage steige das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und dieses Bedürfnis stelle die jüdischen Gemeinden in der Schweiz vor große Herausforderungen, sagt Herbert Winter.
Sie haben alle sehr, sehr große Probleme, weil doch der Sicherheitsposten im Budget ein Riesenposten ist. Und dieses Geld würde man lieber für Sozialarbeit, für Jugendarbeit und so weiter aufbringen.
In Basel beispielsweise ging der jüdischen Gemeinde das Geld aus, weil die Sicherheitskosten seit Jahren steigen. Vor wenigen Tagen entschied nun der baselstädtische Regierungsrat, vom Kantonsparlament mehr Geld für den Schutz der jüdischen Gemeinde zu beantragen. Die Regierung will 8 zusätzliche bewaffnete Sicherheitsassistenten anstellen, welche sich ausschließlich um den Schutz der jüdischen Einrichtungen in Basel kümmern. Kosten rund 750.000 Franken pro Jahr. Für Bachidur spielte bei dieser Entscheidung auch das historische Verhältnis der Juden und der Stadt Basel eine Rolle.
Ich meine, das Judentum gehört zu Basel seit Jahrhunderten, kann man sagen, und eben auch jetzt geschichtlich Israel, das in Basel gegründet worden ist, wenn man so will, das Rütli der Israeli ist, Basel.
Und deswegen sei die Beziehung von Basel zur jüdischen Gemeinde eine besondere. Dass Bund und Kantone die Juden bei der Finanzierung der Sicherheitskosten unterstützen, das werde man in Zukunft wohl auch noch an anderen Orten sehen, sagt Herbert Winter. Diesen Sommer entschied der Bundesrat nämlich, künftig bei besonders gefährdeten Minderheiten einen Anteil der Sicherheitskosten zu übernehmen.
Zu einem ganz anderen Thema, Quantenphysik. Das ist eine geheimnisvolle Welt, die fast nichts mehr zu tun hat mit unserem Physikunterricht in der Schule. Quantenphysik ist die Hoffnung der Forschung, denn auf der mikroskopisch kleinen Ebene gelten andere Gesetze und eröffnen sich neue Möglichkeiten für neue Technologien. Die EU fördert die Forschung auf diesem Gebiet massiv, konkret mit 1 Milliarde Franken in den nächsten 10 Jahren. Frage an Christian von Burg. Was will die EU mit dieser Milliarde erreichen?
Ja, man verspricht sich einen Technologieschub. Quantenforschung, das wird zwar seit fast 100 Jahren betrieben, aber nach viel Grundlagenforschung wird die praktische Anwendung jetzt immer wichtiger. Ohne die Erkenntnisse der Quantenphysik gäbe es weder Transistoren noch Laser und damit auch keine Computer und kein Internet. Und jetzt stehen aber ganz neue Ziele an. Abhörsichere Kommunikation zum Beispiel, das gibt es bereits auf kürzere Distanzen. Ganz empfindliche Messgeräte oder auch ultraschnelle Computer. Das wären, wie man so schön sagt, wirklich Quantensprünge in der technologischen Entwicklung. Und die USA und China, die investieren hier eben sehr viel Geld in diese Bereiche. Die EU hat Angst, dass sie abgehängt wird. Und verschiedene gute Forscherinnen und Forscher wurden schon abgeworben. Deshalb investiert die EU jetzt eben so viel Geld.
Offenbar sind jetzt auch Schweizer Forscher involviert in diese Forschung der EU. Mit wie vielen Projekten?
Es gibt 20 Projekte, für welche die EU bereits Geld gesprochen hat. Die ETH Zürich ist an 6 dieser Projekte beteiligt, die Universitäten von Genf und Basel je an 3. Also man muss sagen, die Schweiz ist da ganz vorne mit dabei in der Quantenforschung. Sie ist überproportional vertreten in diesem Forschungsflaggschiff. Und man muss sagen, wir profitieren hier stark von den Fördergeldern der EU.
Einen dieser Quantenforscher haben Sie am Physikalischen Institut in Basel besucht. Hören wir uns doch Ihre Reportage zusammen an.
Die Welt, die Philipp Treutlein erforscht, ist so klein, dass wir sie nicht sehen können. Sehen können wir aber die Apparatur, mit der er sie vermisst.
Wir sind jetzt in einem Labor, in dem sich mehrere optische Tische befinden. Und auf diesen Tischen ist ein Wald von Spiegeln und Lasern und weiteren optischen Elementen, die dazu dienen, die Atome zu manipulieren.
Es sieht aus wie ein großer Lego-Baukasten für Physiker. Eine Lochplatte, etwa 2x2 Meter groß, und darauf die farbigen Bausteine mit Linsen, Spiegeln und verdrahteten Geräten, alles fein justiert. Professor Treutlein nimmt eine kleine Kartonschachtel aus einem Gestell. Daraus zieht er eine Glasampulle hervor.
Das ist ein kleiner Glascontainer, wenn man so will, in dem sich ein atomares Gas befindet.
Rubidium ist es. Die einzelnen Rubidium-Atome sind das Herzstück der Anlage. Sie dienen zur Messung von elektromagnetischen Feldern, wie sie in der Kommunikationstechnologie verwendet werden, also zum Beispiel für Mobiltelefone oder drahtlose Netzwerke.
Und die Atome sind sozusagen unsere kleinen Antennen, die diese Mikrowellenfelder ganz empfindlich wahrnehmen können und dann für uns sichtbar machen können.
Dabei nutzen die Physiker die seltsamen Gesetze der Quantenphysik.
Atome können beispielsweise in einer Überlagerung von mehreren Orten gleichzeitig sein.
Man stelle sich einen kleinen Ball vor und der soll zur selben Zeit an 2 Orten sein? Unvorstellbar. Treutlein lächelt und nickt.
Wir haben es normalerweise mit gewöhnlicher Materie auf makroskopischer Ebene zu tun, die diese Phänomene nicht kennt. Deshalb fehlt uns zunächst mal die Intuition.
Aber es ist so, ganz klar nachgewiesen. Und es ist zum Beispiel auch möglich, dass kleinste Teilchen miteinander verknüpft sind, verschränkt, wie die Physiker sagen. Die beiden Teilchen beeinflussen sich dann gegenseitig auch auf weite Distanzen. Eine fast spukhafte Fernwirkung.
Und diese neuen Phänomene, die auszunutzen für eine neue Art von Technologie, also eine Technologie, die auf wirklich neuen Prinzipien beruht, das ist das Ziel der Quantentechnologie.
Treutlein schaut wieder auf seinen Lego-Baukasten auf dem Tisch, auf die vielen optischen Geräte, die ein bisschen wie zufällig hingestellt wirken. Die meisten dienen dazu, die verschiedenen Laserstrahlen so zu verändern, dass die Physiker mit ihnen die Atome gezielt manipulieren und dann vermessen können. Sobald ein elektromagnetisches Feld herrscht, richten sich die Atome in eine bestimmte Richtung aus.
Und diese Änderungen können wir dann mit einem Laser messen und dann abbilden auf eine Kamera. Und auf die Weise können wir dann einen Sensor realisieren für diese Mikrowellenfelder.
Eine Messung also so exakt wie nie zuvor. Die Aufgabe von Philipp Treutlein und seinem Team ist es, die zugrunde liegenden Konzepte und Ideen zu liefern, wie so ein Sensor überhaupt funktionieren kann. Dazu arbeiten sie in einem Konsortium mit 13 Universitäten aus 6 EU-Staaten, geleitet von einer Organisation für Technologietransfer aus Neuenburg. Noch ist die Anlage viel zu groß.
Ein Ziel dieses Projekts ist es jetzt, das Ganze noch wesentlich kompakter zu machen.
Am Schluss soll ein handliches Messinstrument vorliegen. Die Verkleinerung der ganzen Anlage, das wird dann die Aufgabe der Industrie sein.
Christian von Burg, besonders genaue Messinstrumente sollen also entstehen dank Quantentechnologie. Tönt zwar praktisch, aber ich nehme an, es gibt sicher auch Revolutionäreres.
Naja, unterschätzen sollte man das nicht, weil die Erfahrung, die zeigt, dass sich mit genaueren Messmethoden meistens auch viele neue Anwendungen ergeben. Die Forscher, die hoffen zum Beispiel darauf, medizinische Diagnosegeräte zu entwickeln damit, solche, die viel kleiner sind und damit praktischer als die Computertomographen heute. Oder denken Sie an die extrem genauen Atomuhren, die funktionieren ja bereits jetzt mit Quantentechnologie. Die werden stetig verkleinert, sodass man sie zum Beispiel auch auf Satelliten mitfliegen kann. Lassen kann. Aber ja, Sie haben recht. Ich meine, wenn man Quantentechnologie denkt, hört, dann denkt man zuerst wohl an Quantencomputer. Und das wäre dann wirklich revolutionär, superschnelle Computer einer ganz neuen Generation. Damit könnten dann auch physikalische Vorgänge oder chemische Reaktionen simuliert werden. Die Forscher wollen ganz neuartige Materialien oder neue pharmazeutische Wirkstoffe so entwickeln. Man muss allerdings sagen, dass in diesen Gebieten die Forschung noch wesentlich weniger weit fortgeschritten ist als im Bereich der Quantensensoren. Dort ist der praktische Nutzen wirklich schon absehbar.
Danke, Christian von Burg. Hoffen wir also, dass wir bald über spannende, vielleicht auch Schweizer Forschungserfolge berichten können. Mittlerweile ist es 13 Uhr. Sie hören Rendezvous. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagen die Befürworter der Sozialdetektive. Willkür und Überwachung aller Sozialhilfebezüger befürchten die Gegner. Eine Hilfe zur Meinungsbildung bieten wir gleich im Rendezvous in der Abstimmungskontroverse nach Rebecca Villiger und den Schlagzeilen dieses Mittags.
Der Bund zieht eine positive Bilanz seiner vor 3 Jahren lancierten Antibiotika-Strategie. Bei ambulanten Behandlungen sei im vergangenen Jahr 5% weniger oft Antibiotika verwendet worden als noch vor 3 Jahren, stationär sogar 10% weniger. Ein Drittel der Jugendlichen in der Schweiz wurde im Internet schon von einem Fremden mit sexuellen Absichten angesprochen. Und diese unerwünschten sexuellen Kontaktversuche haben in den letzten 4 Jahren zugenommen. Das zeigt eine neue Studie der Zürcher Fachhochschule ZHW. Und der Bundesrat soll den UNO-Migrationspakt im Dezember nicht unterzeichnen. Das empfiehlt nach der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats auch ihre Schwesterkommission des Ständerats. Die Unsicherheit über die möglichen politischen Auswirkungen des Pakts sei zu groß, argumentierte eine Mehrheit der Kommission.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.